grüße euch herzlich. Ich muss ja sagen, als ich vor ein paar Jahren das letzte Mal hier war, da war der Saal irgendwie voller. Nein, aber das betrifft alle Gemeinden zurzeit. Und ich denke, dass die Gemeinde Jesu, so hoffe ich, letztlich gestärkt aus dieser ganzen Zeit hervorgehen wird. Okay, ich denke mal, jeder von uns, ich muss mal noch so ein bisschen an meinem Ohr machen, entschuldigt bitte. So ist es, glaube ich, gut. Gut zur Technik. Okay, wir alle, wir haben ja eine Vorstellung von Gott in unserem Inneren. Und zwar bewusst oder unbewusst. Ich denke, viele wissen das. Und es ist nicht egal, wie diese Vorstellung aussieht. Also, ganz bekannt, habe ich eher einen strengen Gott in meinem Inneren, in meiner Vorstellung. Dann betone ich natürlich auch die entsprechenden Bibelstellen. Und ich werde aber wenig von der Liebe und Großzügigkeit Gottes widerspiegeln. Und sehe ich Gott ausschließlich als meinen Freund Jesus, dann kann das dazu führen, dass ich mir nicht wirklich bewusst bin, dass Gott Gott ist und ich ein Mensch. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wer der wirklich ist, zu dem du betest und an den du glaubst? Meine Frau Anne-Kathrin und ich waren vor einigen Jahren auf einer der Kanarischen Inseln, auf La Gomera, in Urlaub. Und wie wir das manchmal machen, haben wir dann so einen Stilletag gemacht. Und unter anderem ist dabei jeder für sich zu einem Gebetsspaziergang aufgebrochen. Und ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in meine Gebete damals, soweit ich sie noch so in Erinnerung habe. Also ich bummelte durch eine wunderschöne Landschaft und betete so die ganze Zeit: Mein Vater im Himmel, wer bist du eigentlich, zu dem ich bete? Wer ist eigentlich die Person, habe ich mich gefragt, die mein Gegenüber ist im Gebet? Du, mein Vater im Himmel. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich bete das, ich kann überhaupt nicht ermessen, wer du eigentlich bist. Ich kenne dich letztlich nur ganz oberflächlich. In vielem von Hörensagen oder von dem, was ich über dich gelesen habe oder von dem, was andere oder die Bibel über dich sagt. Wer bist du? Und ich betete, ich stelle mir vor, dass du diese ganze Insel mit ihren Bergen und schroffen Tälern und Schluchten geschaffen hast. Und jedes Tier und jede Pflanze und jeden Halm hier kennst. Und weil diese Insel vulkanischen Ursprungs ist, stelle ich mir vor, wie du da warst damals, als sie noch nicht existierte. Als nur der Ozean da war, an dieser Stelle ungefähr 3000 Meter tief. Und du, Gott, warst dabei, als es das erste Mal in der Tiefe blubberte, als es dann Explosionen gab, vor ungefähr 12 Millionen Jahren, du warst da. Da gab es noch keine Menschen. Und du hast gesehen, wie da allmählich ein Berg wuchs auf dem Meeresgrund, wie es im Laufe von 2 Millionen Jahren immer wieder zu neuen Vulkanausbrüchen kam, wie dieser Berg schließlich aus dem Wasser ragte. Und diese Insel war da, auf dein Wort hin. Vom Grunde des Ozeans eine ungeheure Menge an Lava und Basaltgestein. Eine fast kreisrunde Insel, heute mit einem Durchmesser von ungefähr 30 Kilometern. Und du hast sicher gelächelt, du Gott, und hast gedacht, gut, sehr gut. Und du hast gesehen, wie Wolken sich im Windschatten dieses Berges gesammelt haben, wie es zum ersten Mal geregnet hat. Du warst dabei. Und du hast gesehen, wie Samenkapsel angeweht und angeschwemmt wurden, wie Pflanzen sich angesiedelt haben, wie es anfing zu grünen und zu wachsen. Du hast Tiere gesehen, wie sie auf ganz verschiedene Weise hier angelandet sind. Hast gesehen, wie sich ganz spezielle Biotope gebildet haben, die es nur hier auf dieser Insel gibt. Und es war wunderbar. Und es ist immer noch wunderbar. Mit dir rede ich, mit dir, Gott, der du das alles gesehen hast über Jahrmillionen. Ja, von dem das alles kommt, der es geschaffen hat durch seine wirkmächtigen Worte. Und du kanntest jeden Halm und jedes Blatt und jede Pflanze und jeden Schmetterling und jeden Vogel. Und du hast gesehen, wie sie wurden und wie sie vergingen. Über diese unglaublich langen Zeiträume. Und du hast all die Jahre und Jahrmillionen hindurch gesehen, wie diese Insel durch Wasser und Wind und Herbststürme erodiert ist, wie ganz allmählich tiefe Schluchten und hohe, steile Felswände entstanden sind. Die ganze Zeit warst du da. Und ganz zuletzt, wahrscheinlich ungefähr 500 Jahre vor Christus, du weißt es aber genau, da kamen die Menschen. Und jeden kanntest du mit Namen. Hast bei jedem gesehen, wie er gelebt hat, was er gedacht und getan hat. Und wie er dann gestorben ist. Mein Gott, bist du das? Darf ich mit dir reden, mit so einem Wesen, was da war, immer von Ewigkeit? Und du redest mit mir und willst zu mir Kontakt? Du, der Uralte. Du, die gewaltigste Kraft, die es gibt. Mein Gott, wer bist du und wer bin ich? Das war nur ein Ausschnitt, aber ihr könnt vielleicht von dem, was ich gesagt habe, her verstehen, dass dieser Gebetsspaziergang sehr viel mit mir gemacht hat, bis heute. Meine Ehrfurcht vor Gott ist seitdem erheblich gewachsen. Nun glaubt ja jeder Christ daran, dass Gott der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden ist. Aber das theoretische Wissen darüber ist etwas ganz anderes, als sich bei Begegnungen mit ihm selbst, also beim Gebet, sich dessen bewusst zu sein und ihn persönlich immer besser kennenzulernen als den wirklich allmächtigen und ewigen, in dessen Gegenwart ich sein darf. Das ist es, was die Bibel mit dem Wort Gott erkennen umschreibt. Zum Beispiel im Epheserbrief kommt das ein paar Mal vor. Da heißt es, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Ihr Lieben, man muss sich bewusst machen, der Epheserbrief wurde an Christen geschrieben, die waren doch schon zum Glauben gekommen und hatten erkannt, dass es Gott gibt. Aber das Wort erkennen bedeutet im biblischen Zusammenhang immer ganz tief erkennen, das Wesen des anderen erfassen. Viele Christen wissen das vielleicht, dass das hebräische Wort für erkennen auch das körperliche innige Zusammensein von Mann und Frau bezeichnet. Also es geht um ein wirklich tiefes, intimes Kennenlernen, um intime Begegnung und Beziehung. Im Epheserbrief wird es später noch etwas zugespitzt. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Jetzt kommt's, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Wir brauchen seinen Geist, damit wir ein wenig mehr zumindest erfassen können, wer Gott überhaupt ist. in der bildhaften Ausdrucksweise dieses Verses, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, nämlich die Tiefe von Gottes Wesen und von der Liebe Christi, die im Zusammenhang des Verses genannt wird. Und ich glaube, je mehr ich begreife, wer Gott ist, es allmählich etwas besser erahne, wer er ist, desto mehr kann ich auch verstehen, was es überhaupt bedeutet, dass er in Christus in die Welt gekommen ist oder überhaupt mit uns Menschen, die wir auf so einem winzigen Planeten in einer relativ kleinen Sonne unter Billionen von Sonnen, die wir da leben als winzige Wesen, dass er mit uns Kontakt will, mit dir und mir. Und desto mehr werden wir, glaube ich, ergriffen von Dankbarkeit und Staunen über ihn, der Gott ist und uns doch so nahe kommt. Was folgt aus dem allen? Ehrfurcht. Staunen. Da ist dann Anbetung angesagt. Viel mehr kann man da doch nicht tun, angesichts dieses Gottes, der von Ewigkeit her ist. Das Staunen über diesen Schöpfergott, der sich gleichzeitig uns Menschen zuwendet, ist uralt. Und wir finden es oft in der Bibel und eben auch in Psalm 136, dessen ersten Teil wir vorhin gelesen haben. Natürlich gab es damals ganz andere Vorstellungen darüber, wie Gott nun Himmel und Erde gemacht hat. Aber in ihrer Zeit haben die Glaubenden damals aus ihren Vorstellungen heraus Gott gelobt und gedankt und gestaunt über die Schöpfung. Schauen wir nochmal in den Psalm. Er beginnt, kannst du ihn vielleicht nochmal uns geben? Danke. Er beginnt mit der Feststellung, Gott ist ein freundlicher Gott. Warum? Weil er einerseits so mächtig und so herrlich und so groß ist und sich andererseits der Menschen annimmt. Davon ist übrigens im zweiten Teil des Psalms, den wir jetzt nicht gelesen haben, davon ist die Rede, wie er sich seines Volkes Israel angenommen hat und aus Ägypten geführt hat und große Wunder getan hat und es in der Wüste versorgt hat und ihn schließlich in das Land, das verheißene Land geführt hat. Also Gott, von dem Himmel und Erde kommt, er ist freundlich und den Menschen zugewandt. Und dann wird hier Gottes Macht betont. Er ist der Gott aller Götter, er ist der Herr aller Herren. Es gibt keinen, der ihm gleich ist. Er hat die Macht und er steht über allem. Und er hat sich gezeigt mit großen Wundern. Und wenn man das an sich heranlässt, dann kann man Gott nur loben. Und so staunt der Dichter dann in den nächsten Versen über Gott, den Schöpfer. Gott hat die Himmel gemacht, die Erde über den Wassern ausgebreitet. Natürlich steht dahinter das Weltbild, das die Menschen damals im Nahen Osten hatten. Ja, man stellte sich vor, dass die ganze Welt von einem Urozean umgeben war. Und in diesem Urozean war die Erde als feste Scheibe mit Säulen verankert, unter ihr Wasser. Und über der Erde war ein Raum, der entschlossen wurde, so von einem Himmelsgewölbe, Rakia im Hebräischen, festes Gewölbe. Und das war, ja wie gesagt, aus festem Material und hielt das Wasser von oben fern. Also die Erde war also durch das Himmelsgewölbe von dem Wasser darüber geschützt, wie durch eine Art Käseglocke. Und an diesem Himmelsgewölbe war dann eine große Lampe, ein großes Licht befestigt, nämlich die Sonne. Und ein kleines Licht der Mond und viele andere kleine Lichter, die Sterne. Und wer will, der kann das nachlesen im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose im Kapitel 1. Da wird das ausführlich beschrieben, wenn man da mal Wort für Wort ganz genau liest, steht das genauso da. Und wir merken aber, hey, das Anliegen der Bibel ist es doch nicht, uns physikalische Kenntnisse zu vermitteln. So ein Quatsch. Das Anliegen ist, Gott groß zu machen. Gott. Durch alles begrenzte menschliche Wissen hindurch, durch die Generationen, Jahrhunderte und Jahrtausende, Gott groß zu machen. Der Psalmist ist geprägt vom Wissen seiner Zeit und staunt. Und er stellt sich in seiner Vorstellung der Welt damals vor, was muss Gott für eine Macht haben, denn seine Güte währet ewiglich, sagt er. Preist den Herrn aller Herren. Der Gott ist uns zugewandt. Wenn wir heute Gott als den Schöpfer anbeten, dann dürfen wir ruhig vom Wissen unserer Zeit ausgehen. Wohlwissend, dass auch dieses Wissen relativ ist, dass, wenn die Erde noch besteht in 200 Jahren, dass die Menschen vielleicht dann noch genauer wissen, wie sich das mit dem Kosmos verhält. Für mich macht die moderne Kosmologie Gott noch so unendlich viel größer. Wenn ich versuche, mir Alter und Größe des Kosmos vorzustellen, dann sprengt das restlos meine Vorstellungskraft. Und ich verstehe gar nicht mehr, wie groß Gott dann eben sein muss. Und das ist doch der, zu dem ich bete und der durch seinen Geist in meinem Herzen wohnt. Es ist derselbe, derselbe, die diesen riesigen Kosmos geschaffen hat. Wenn wir von dem Psalm, von der Schöpfung, von Sonne und Sternen und so weiter ausgehen, dann müssten wir eigentlich noch weiter zurückgehen, als ich in meiner Gebetsmeditation auf La Gomera. Und man könnte vielleicht sagen, am Anfang, mein Gott, warst du. Und es gab noch keine Zeit. Denn nur da, wo Raum ist, wo Weltall ist, ist auch Zeit. Das lehren uns die Physiker seit 100 Jahren. Also ist auch die Zeit eine Schöpfung Gottes. Und Gott selbst ist der Zeit nicht unterworfen. Am Anfang warst du da, mein Gott, und du sprachst, es werde, und es wurde. Und es wurde ein Gebilde aus Raum und Zeit, wahrscheinlich erst unvorstellbar dicht und dann explodierend und expandierend. Sonnen bildeten sich billionenfach, trillionenfach. Galaxien bildeten sich milliardenfach. Unglaublich, ein riesiges Gebilde aus Raum und Zeit und es kommt von dir. Und weil du außerhalb der Zeit stehst, siehst du den Anfang noch jetzt gleichzeitig. Und uns und all die Milliarden Jahre, die dazwischen sind und alles steht unmittelbar vor dir und alles schaust du an, denn du bist Gott. Du bist der Höchste, der Allmächtige. Du stehst auch außerhalb der Naturgesetze, denn du hast sie erdacht. Und wenn nur eines davon ein klein wenig anders wäre, gäbe es uns nicht. Du warst dabei, als diese unsere Erde, die heute so voller Leben ist, noch ein glühend heißer Gesteinsbrocken war, ohne Atmosphäre. Hast gesehen, wie da in unendlich langen Zeiträumen ganz allmählich unsere heutige Erde wurde. Kein Mensch war dabei, aber du warst da und hast dies alles gemacht. Wer bist du nur, mein Gott, zu dem ich rede, von dem Himmel und Erde kommen? Mit dir darf ich reden? Und sollte es wahr sein, dass dieser Gott mein kleines Leben mit all seinen Verästelungen, mit meinem Glück und meinen Fehlern und meinen Schwierigkeiten sieht? Ja, das ist christlicher Glaube. Wie gesagt, was bleibt, ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor diesem Gott ist angemessen, denn er ist Gott und ich bin ein Mensch. Und ich glaube sogar, an unserer Ehrfurcht vor Gott wird deutlich, inwieweit wir wirklich von seiner Größe und Macht überzeugt sind. Sagen kann das jeder, Gott ist allmächtig. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dann macht das was mit mir. Und dann bleibt umso mehr das Staunen, dass er in Jesus zu uns kommt und sich so klein macht, ein Mensch wird. Was bleibt, ist Staunen und Dankbarkeit. Letztlich ist das Evangelium, dass Gott, dieser Gott, Mensch wird, in Jesus kommt. Fasse, wer es fassen kann. Ich habe einen Teil von Psalm 136 als Gebet umformuliert. Ich habe noch zwei Verse hinzugefügt, das werdet ihr merken. Und ich würde gerne mit diesem Gebet schließen. Und anschließend lade ich ein, mit Hilfe der Band das zu tun, was durch die ganze Predigt anklang, nämlich ihn anzubeten über seiner Schöpfung, über seiner Größe. Bitte bleibt sitzen, wenn ihr jetzt bei diesem Gebet wieder mitbeten wollt, vielleicht auch wieder das Eingerückte, dann tut das gerne, ihr müsst das nicht tun, aber wenn, dann setzt bitte eine Maske auf. Wir beten. Wir preisen dich, den Herrn, denn du bist freundlich, denn deine Güte währet ewiglich. Wir preisen dich, den Gott aller Götter, denn deine Güte währet ewiglich. Wir preisen dich, den Herrn aller Herren, denn deine Güte währet ewiglich. Du allein tust große Wunder, denn deine Güte währet ewiglich. Du hast die Himmel mit Weisheit gemacht, denn deine Güte währet ewiglich. Du hast die Erde über den Wassern ausgebreitet, denn deine Güte währet ewiglich. Du hast große Lichter gemacht, denn deine Güte währet ewiglich. Die Sonne, den Tag zu regieren, den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren, denn deine Güte währet ewiglich. Du, der Allmächtige, bist du in Jesus Christus zu uns gekommen, denn deine Güte währet ewiglich. Denn du weißt, wie sehr wir Menschen dich brauchen, denn deine Güte währet ewiglich. Wir preisen dich, den Gott des Himmels, denn deine Güte währet ewiglich. Amen.